müsste wieder hervorkramen und versuchen zu übersetzen. Aber ja, so werden neue Talente hervorgeholt, wenn wir neu herausgefordert werden. Ja, ich bringe liebe Grüße mit von unserer Gemeinde, von den Heiligen aus Bad Hersfeld. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ja, und möchte heute über einen Text predigen in Markus 1. Könnt ihr schon mal aufschlagen, aber ich möchte vorher, bevor wir uns da vertiefen mit der Bibel, mal kurz versuchen, euch abzuholen und einfach, dass ihr euch mal in die Situation versetzt von damals und dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie das damals wohl gewesen ist. Also stell dir mal vor, du wärst ein junger Mann, wärst vielleicht frisch verheiratet, vielleicht ist das erste Kind unterwegs oder ja, du hast gerade eine Scheune fertig gebaut, dann willst du eine Ernte einfahren und plötzlich stehst du eines Morgens auf und entdeckst einen ganz, ganz kleinen Fleck an deiner Haut. So ganz klein vielleicht, das ist kaum zu bemerken. Sieht aus wie ein Muttermal, du denkst, vielleicht ist das Dreck, versuchst das wegzuwischen, aber es geht nicht weg. Naja, die Arbeit ruft, die Arbeit wartet, da ist viel zu tun und du versuchst das zu verdrängen, sagst, ach, wahrscheinlich ist das nichts, hoffentlich geht das wieder weg. Was machst du jetzt? Ignorierst du das oder nimmst du das ernst? Welche Fragen schießen dir jetzt auf einmal durch den Kopf? Soll ich mich untersuchen lassen? Was ist, wenn das dieser berühmt-berüchtigte Aussatz ist, von dem im Alten Testament geschrieben war und von dem man auch schon hin und wieder Leute gesehen hat, die davon befallen ist. Was wird dann aus meiner Familie? Wer kümmert sich um meine Frau, um meine Kinder, um meine Eltern vielleicht? Wo soll ich dann wohnen? Wo bekomme ich dann mein Essen her? Der junge Vater beißt die Zähne zusammen und versucht, seine Krankheit zu verbergen. Doch irgendwann kann er es nicht mehr verbergen. Zunächst fällt es seiner Frau auf und sie fragt ihn, Schatz, was hast du denn da? Was ist denn das für ein Fleck da bei dir auf der Hand? Und er versucht, ach, das ist nichts, das ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, das geht schon vorbei, das ist kein Problem. Er möchte sie aber auch nicht anstecken und schließlich liebt er sie ja und so begibt er sich schweren Herzens, so wie es im Gesetz Mose steht, in die Synagoge oder in den Tempel, je nachdem, wo er wohnt, ob er in Jerusalem wohnt oder weiter weg. Und so wie es in 3. Mose steht, ich lese das mal kurz vorneweg, wie es einfach im Gesetz steht, 3. Mose, Kapitel 13, und zwar heißt es dort in den ersten 3 Versen, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn sich bei einem Menschen an der Haut seines Fleisches ein Hautmal oder ein Ausschlag oder ein heller Fleck zeigt und es entsteht an der Haut des Fleisches eine Aussatzplage, so soll man ihn vor den Priester Aaron oder vor einen seiner Söhne und unter den Priestern bringen. Und wenn der Priester das Aussatzmal an der Haut seines Fleisches besieht und findet, dass die Haare im Mal weiß geworden sind und dass das Mal tiefer liegend erscheint als die Haut seines Fleisches, so ist es eine Aussatzplage. Sobald der Priester das sieht, soll er ihn für unrein erklären. Und dann kommt hier ganz lange, wie die Quarantäne aussieht, eine Woche Quarantäne, dann nochmal gucken, dann wieder Quarantäne, wieder eine Woche und so weiter. Und Vers 45 und 46, lese ich nochmal kurz, da steht dann, der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen. Also so wie ihr jetzt mit den Masken da sitzt, sollte er immer ein Tuch vor dem Mund tragen. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Überall, wo er gegangen ist, musste er den ganzen Tag rufen, unrein, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll ausgesondert wohnen und außerhalb seines Lagers seine Wohnung haben. Ja, jetzt kommt unser junger Mann mit stark schlagendem Herzen in den Tempel oder in die Synagoge und fragt nach dem Priester. Denn nur der Priester war autorisiert, das zu beurteilen, ob jemand dann diese Plage hatte oder nicht, so wie es im Gesetz Mose stand. Denn schließlich hing seine gesamte Zukunft und die seiner gesamten Familie an seiner Entscheidung. Wenn der Priester sagt, unrein, musste der draußen wohnen und seine Frau musste zusehen, wie sie klarkam. Oder die Verwandten mussten sich dann darum kümmern. Der Priester musste dann diesen Aussätzigen in keinem Fall berühren, denn dann wurde er selber verunreinigt. Nicht einmal seine Kleidung durfte berührt werden. Sie wurde sofort verbrannt und dem Aussätzigen wurden neue Kleider gegeben. Oder irgendwelche Gegenstände, die dieser Aussätzige angefasst hat, durften auch nicht mehr berührt werden. Also es war alles verunreinigt und musste desinfiziert werden, so gut es ging damals. Nachdem der Priester sich diesen Ausschlag ganz genau angeschaut hatte, musste der arme Kerl eine Woche lang in Quarantäne, Einzelhaft, ein Zimmer, kein Fenster oder ein Fenster, ich weiß nicht. Und dann saß er da und hat gewartet, was ihm so alles durch den Kopf geschossen ist, wenn er da so alleine da saß und auf das Urteil des Priesters gewartet hat. Ich glaube, so sehr hat er noch nie gebetet wie in dieser einen Woche, wo er dann isoliert da saß. In der Zwischenzeit macht sich der Priester eine Patientenakte auf, schreibt alle Beobachtungen auf, notiert sich das und nach einer Woche wird der Patient wieder sorgfältig untersucht. Der Priester gleicht das ab, ist das größer geworden, kleiner, wie hat sich das verändert und so weiter. Und er kommt letztendlich zu dem Schluss, es ist Aussatz. Für den jungen Mann bricht eine Welt zusammen. Wie soll es jetzt weitergehen? Er muss jetzt die Stadt verlassen. Er muss sich in Lumpen kleiden und schon von Weitem auf sich aufmerksam machen, indem er immer wieder ruft, unrein, 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 den Rest seines Lebens. Er ist jetzt auf einmal darauf angewiesen, dass seine Frau sich um den ganzen Hof kümmert. Sie muss neben der schweren Arbeit auf dem Hof auch regelmäßig noch den weiten Weg nach außen, außerhalb der Stadt gehen und dann ihren Mann mit Lebensmitteln versorgen, mit Kleidung und den nötigsten Sachen, die er braucht. Und im Laufe der Zeit lernt der arme Kerl auch noch weitere Aussätzige kennen, die alle so im Dunstkreis der Stadt irgendwo da vor sich hin vagabundieren. Und wartet gemeinsam mit ihnen auf den sicheren Tod. Denn damals gab es keine Behandlungsmöglichkeit für Aussätzige. So wie auch vielleicht bei Hiob, als das vorhin gelesen wurde, ist mir das auch wieder eingefallen. Ich weiß nicht, ob das Aussatz war, aber er hatte schwere Geschwüre und Plagen. Und ich weiß nicht, ob er wusste, ob er wieder gesund wird oder nicht. Aber es ist wahrscheinlich eine sehr hoffnungslose Situation. Erst war es nur ein ganz kleiner Fleck. Nach und nach weitet sich das aus, die Finger werden taub, er verletzt sich immer mehr, weil die Gefühle abstumpfen, er verbrennt sich oder schneidet sich aus Versehen mit dem Messer und überall fangen die Geschwüre an, sich zu entzünden, sie platzen auf und die ganze Haut fängt an zu verwesen am lebendigen Körper. Diese Aussätzigen sind oft ganz alleine und machen sich so ihre Gedanken über den Sinn im Leben. Wozu lebe ich? Wozu hat Gott mir ein Leben geschenkt? Und warum passiert das mir? Warum muss ich mit diesem Aussatz leben und andere, die können fröhlich weiterleben wie bisher? Da ist keine Hoffnung auf Heilung und dieser Mann versinkt vielleicht auch in Depressionen. Doch hatte er nicht etwas gelernt? Hatte er nicht Lieder gesungen in seiner Kindheit, über dass jemand kommen würde und alles gut machen würde, dass er heilen würde? Er erinnert sich plötzlich vielleicht an Psalm 91, den hat er ganz oft gesungen mit seiner Mutter. oder mit seinen, mit den Leuten in der Synagoge oder im Tempel, wenn er zum Tempel gegangen ist. Psalm 91 lese ein paar einzelne Verse daraus. Und zwar heißt es dort, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich nicht mit, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Und dann Vers 9. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu meiner Zuversicht, Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Und die letzten drei Verse, 14. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen und mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Vielleicht kannte der das Lied noch so aus seiner Kindheit oder aus seiner, von seiner Mutter oder irgendwem, hat er das vielleicht gelernt und denkt, na, das passt jetzt aber nicht zu meinem Leben. Ich habe doch alles gemacht, was ich sollte. Ich habe mich liebevoll um meine Frau gekümmert, alles gemacht und jetzt sitze ich hier ganz alleine in der Wildnis und ja, war das vielleicht nicht richtig, was da steht, was ich als Kind gelernt habe. Und dann erinnerte sich noch, dass vielleicht hat doch jemand irgendwas mal erzählt über den Messias, der irgendwann kommen würde und alle Plagen beseitigen würde. Kannst du mal die nächste Folie anmachen? Und dann immer wieder hat er Ausschau gehalten und gehofft, vielleicht irgendwo kommt jemand. Und plötzlich hört er die ersten Gerüchte. Da ist jemand, der hat Leute gesund gemacht. Der hat Blinde sehend gemacht. Lahme können wieder gehen. Na, vielleicht ist das dieser Messias, von dem ich früher mal gehört habe. Und vielleicht kann ich ihn auch kennenlernen, ihn finden. Und hoffentlich sehe ich ihn irgendwann oder treffe ich ihn irgendwann mal. Und plötzlich hört er, dass der Messias in der Nachbarstadt ist und hörte, dass der Messias in der Nachbarstadt ist und trotz aller Verbote, sich den Menschen zu nahen, fasst er allen Mut zusammen, zieht seine zerlumpten Kleider an, seine Maske, alles und geht ganz mutig in die Stadt hinein und ruft immer wieder, unrein, unrein. Die Leute machen Platz, weil sie wollen ihn nicht berühren und so kann er eigentlich ganz durchgehen, aber die Blicke verraten, wie sie ihn verachten aus ganzer Seele. Und obwohl jede Faser in seinem Körper wehtut, macht er sich auf aus der Einöde, um den Messias zu treffen. Trotz Krankheit fragt er sich durch und kommt schließlich zu Jesus. Und jetzt lese ich den Text in Markus und hoffe, dass ihr euch so ein bisschen in die Situation hineinversetzen könnt. Markus Kapitel 1, ab Vers 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, also zu Jesus, und bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte, also Jesus, ermahnte den Aussätzigen ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemandem etwas, sondern gehe hin und zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. So weiter Text. Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen den Hintergrund des Aussätzigen uns versucht hineinzuversetzen, wie er da so verzweifelt in die Stadt gekommen ist. Und nun fällt er vor Jesus auf die Knie und sagt, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Und er kommt zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und bittet um Vergebung. Ich lese nochmal Vers 14. Und es kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, Jesus, der begegnet diesem Mann ganz anders als der Rest der Bevölkerung. Und interessant ist auch, dass dieser arme Kerl nicht gesagt hat, mach mich wieder gesund. Guck mal, was da steht. Da steht, kannst du mich reinigen? Weil was hat er denn den ganzen lieben langen Tag immer gerufen? Unrein, unrein, unrein. Und jetzt wollte der endlich aufhören, dieses Unrein zu rufen und wollte gereinigt werden. Ich weiß nicht, inwiefern er das einfach, vielleicht hat sich das einfach in seinen Kopf so festgesetzt, weil er das den ganzen Tag vor sich hin geredet hat. Ich weiß nicht, warum er nicht gesagt hat, mach mich wieder gesund. Weil er könnte ja sagen, mach den Aussatz weg von mir oder mach mich gesund. Aber er sagt, reinige mich. Und wir haben ja auch gesehen, in Mose steht, wer Aussatz hat, ist unrein und muss aus der Stadt gehen. Ne? Mach mal bitte die nächste Folie dann. Und jetzt begegnet dieser Aussätzige endlich diesem lang ersehnten Messias. Und Jesus berührt ihn und vielleicht ist das die erste Berührung seit langer Zeit, dass ihn wieder jemand so liebevoll anschaut und berührt. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, wieso bat der Aussätzige Jesus, ihn zu reinigen? Wieso sagte er nicht, mach mich gesund? In 4. Mose können wir lesen, wie Mirjam damals gegen Mose gesündigt hat. Und da heißt es, 4. Mose Kapitel 12, Mose 12, 9-16. Also Mirjam hat gegen Mose schlecht geredet und dann heißt es hier, wie Gott reagiert hat. Also Mirjam hat sich an ihrem Bruder Mose versündigt und hier heißt es dann 4. Mose 12 ab 9. Und der Zorn des Herrn entbrannte über Mirjam und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte und siehe, da war Mirjam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sprach zu Mose, ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese doch nicht wie ein totes Kind sein, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Mose aber schrie zum Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Da sprach der Herr zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach darf sie wieder aufgenommen werden. So wurde Mirjam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen war. Danach aber brach das Volk auf von Haseroth und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Also da waren die unterwegs von Ägypten nach Israel. Und unterwegs hat Mirjam und Aaron, die Geschwister von Mose, haben sich beschwert und haben gesagt, ja, wir können doch auch da das Volk leiten, nicht nur mit dir redet Gott. Und Gott hat so reagiert und hat sie mit Aussatz bestraft. Und Gott hat nicht gesagt, sie ist aussätzig, sondern sie ist voll Sünde, steht hier. Und in den Köpfen der Juden war Aussatz und Sünde fast synonym verwendet worden. Also sie hatten immer, wenn von Aussatz die Rede war, dachten die, das ist quasi die Konsequenz von Sünde. Und deswegen bittet der junge Mann Jesus nicht um Heilung, sondern um Reinigung. Er möchte gereinigt werden. Und vielleicht ist ihm auch im Laufe der Zeit eingefallen, was er alles falsch gemacht hat. Vielleicht hat er Buße getan und Gott um Vergebung gebeten. Und wie wir hier bei Miriam gesehen haben, sie musste eine Woche in Quarantäne und bei ihr wurde gesagt, das war nicht Aussatz, sondern das war wegen ihrer Sünde hatte sie diese Krankheit. Sie durfte auch nicht berührt werden und wer sie berührte, der musste genauso isoliert werden. Und jetzt, nachdem er diese Worte ausgesprochen hat, auf seinen Knien, ganz demütig und mit der Bitte, dass Jesus ihn reinigen sollte, da heißt es in Vers 41, in Markus 1, Vers 41 heißt es dann, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte seine Hand aus und berührte ihn an und sprach zu ihm. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung war auf einmal so angespannt. Man hat förmlich gemerkt, wie die Leute erwartungsvoll geguckt haben, was passiert jetzt? Jesus streckt seine Hand aus und will einen Unreinen berühren. Das darf der doch nicht. Das ist doch verboten. Aber wir lesen hier, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte seine Hand aus, rührte ihn an. Und in dem Moment, wo der Aussätzige von Jesus berührt wurde, ich kann mir vorstellen, für ihn ist die Zeit stehen geblieben. Der Moment muss ihm ewig vorgekommen sein. Das muss, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das auch angefühlt, das würde irgendwie ein elektrischer Schlag ihn treffen oder ich weiß nicht, ich bin Elektriker, deswegen stelle ich mir das so vor oder vielleicht war das auch anders. Irgendwie ein warmer Strom durchströmte ihn. Jedenfalls, er merkte auf einmal, es passiert etwas in seinem Körper. Und nachdem der Aussätzige diese Bitte geäußert hatte, merkte er auf einmal, dass seine Bitte erhört wurde. Wie in Zeitlupe muss es ihm vorgekommen sein, wie Jesus seine Arme ausgestreckt hatte und ihn berührte. Lange hatte ihn niemand mehr so liebevoll angefasst. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, wann es das letzte Mal war. Und Jesus bestätigt seine Bitte noch einmal und sagt dann, ich will, sei gereinigt. Sagt Jesus dann im Anschluss, ich will, sei gereinigt. Vers 41 zum Ende. Und augenblicklich, sobald Jesus das sagt, weicht der Aussatz von dem Aussätzigen. Vers 42. Und während er noch redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Er wurde nicht geheilt, sondern er wurde rein. Und das ist unglaublich. Jesus hat ihn nicht nur gesund gemacht, sondern Jesus hat ihn auch von seiner Sünde befreit. Und jetzt kommt aber eine ganz ernste Ermahnung. Und zwar, es ist damit nicht getan, denn der Prozess, wie er angefangen hat, er musste zum Priester gehen, sich untersuchen lassen, wurde für unrein erklärt. Der muss jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Und Vers 44, da lesen wir, und Jesus sprach zu ihm, hab Acht, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. So, jetzt stellt euch mal vor, du bist jahrelang krank, isoliert von deiner Familie, also siehst sie nur sporadisch und so weiter. Jetzt bist du endlich geheilt und Jesus sagt, sage es niemandem, geh zuerst zum Priester. Was würdet ihr machen? Na, ihr würdet doch bestimmt auch schnell nach Hause flitzen und zu deiner Frau und sagen, hey Schatz, guck mal hier, alles wieder in Ordnung, alles wieder tippitoppi, ne? Ich bin Jesus begegnet und er hat mich reingemacht. Ja, und so hat er das natürlich auch gemacht. Aber die Konsequenzen waren fatal, denn er hat nicht das gemacht, was im Gesetz stand. In 3. Mose 14, 1-5 können wir noch kurz lesen. Da steht, wenn man gesund gemacht wird, was muss man dann machen? 3. Mose 14, 1-5, da heißt es nämlich, Und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen, weil er durfte ja nicht reingehen, wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussetzes an dem Aussätzigen wieder heil geworden ist. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Ysop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser und so weiter. Und dann geht das ganze Kapitel 14 geht quasi darum, wie er das wiederherstellt, seine Genesung sozusagen. Er muss Opfer bringen, muss da verschiedene Sachen machen und der Priester muss das alles bestätigen und, und. Und er dachte sich, ja meine Güte, das wird ja noch ewig dauern, bis ich dann endlich zu meiner Familie komme. Dann gehe ich erstmal zu meiner Familie und dann im Nachgang kann ich ja immer noch zum Priester gehen. Aber im Gesetz steht, an diesem Tag, wo du geheilt wirst, musst du zum Priester gehen und musst du folgende Opfer bringen. Wenn du reicher warst, dann solltest du 3 Lämmer bringen, ein Webopfer, ein Sündopfer, ein Schuldopfer und noch 2 Vögel. Wenn du ärmer warst, ein Lämmchen und 2 Tauben und so weiter. Das kann man da alles nachlesen in diesem 14. Kapitel. Und Jesus ermahnt ihn ganz ernstlich und sagt zu ihm, sage niemandem etwas. Aber warum soll er denn niemandem etwas sagen? Das ist doch gut, oder, dass Jesus die Leute gesund macht. Jesus wollte nicht Gerüchte verbreiten und Jesus wollte schon gar nicht als Wunderheiler berühmt werden, sondern Jesus wollte offiziell anerkannt werden von der geistlichen Elite seiner Zeit als der Messias. Und das hat nur so funktioniert mit diesem Gesetz. Denn dieses Gesetz wurde Mose gegeben und stellt euch vor, das Gesetz kam laut rabbinischen Büchern nie zum Einsatz. Niemals konnte ein Priester das machen, was wir gerade in 3. Mose 14 gelesen haben. Die haben ein Gesetz gehabt und jahrhundertelang, über, wie lange war das? 1500 Jahre oder so? 1500 Jahre oder so hatten die dieses Gesetz und konnten das nicht zur Anwendung bringen. Und jetzt, das erste Mal, kommt ein Aussätziger, wird geheilt, wurde vorher notiert von den Priestern und jetzt muss er wieder aus diesem Notizbuch gestrichen werden als geheilt oder als, wie auch immer, Genesener. Und damit konnte er beweisen, dass er vom Messias geheilt wurde, weil sonst konnte kein anderer diesen Aussatz heilen damals. Es gab keine Ärzte, die diesen Aussatz heilen konnten. Und dann müssten die Priester sofort losrennen und sagen, wer hat dich geheilt? Aha, der Jesus, okay. Dann müssen wir den jetzt als unseren Messias für uns annehmen. Das war eigentlich der Zweck dieses Gesetzes, 3. Mose, ganz am Anfang in der Bibel. Und jahrelang konnte es nicht zum Einsatz gebracht werden. Und jetzt endlich konnte es zum Einsatz gebracht werden. Und der arme Kerl, der macht, was wir alle wahrscheinlich gemacht hätten. Nicht das, was er soll, sondern flitzt los zu seiner Familie und hat wahrscheinlich ganz vergessen, dass er noch irgendwas opfern musste und so weiter. Das wissen wir nicht. Aber die Konsequenzen waren, Vers 44 lese ich nochmal, hab Acht, sage niemandem etwas, gehe hin und zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hatte, ihnen zum Zeugnis. Und Vers 45 lesen wir, er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen. Immer wenn aber in der Bibel steht, ist das genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte, gell? Er aber ging und fing an, vielfach zu verkündigen. Jesus sagt, sage niemandem. Und er sagt, er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen. Ich meine, rein menschlich verstehen wir das doch ganz gut, oder? Jahrelang lief er rum mit Lumpen, Maske und Dings und so weiter. Und jetzt ist er endlich gesund und springt rum wie ein junger Kerl, als wäre er neu geboren. Und sagt, hier, guck mal, ich bin wieder gesund, ich bin geheilt. Und freut sich seines Lebens. Und wie kann Jesus nur von ihm verlangen, es niemandem zu sagen, nur dem Priester? Das ist ja ein weiter Weg bis dahin, ne? Bis er da angekommen ist, hat er schon hunderte Leute gesehen. Das muss er doch erzählen. Aber die Konsequenz, dass er das allen rum erzählt hat, war, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zur nächsten Folie, Die Konsequenz war, er fing es an und es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus. Und so, dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wo kam der Aussätzige her? Aus einem einsamen Ort. Wo musste Jesus hingehen? An einen einsamen Ort. Der Aussätzige war wiederhergestellt, aber Jesus musste an einen einsamen Ort gehen. Letzten Endes haben die quasi die Plätze getauscht. Aber das Volk hat sich auch davon nicht abhalten lassen, sondern wir lesen hier, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Obwohl er an einem einsamen Ort war, kamen sie von allen Seiten zu ihm. Und nun wird auf einmal Jesus zum Ausgestoßenen. Jesus tauscht den Platz mit dem Aussätzigen. Leider sehen wir in diesem letzten Vers, dass der Geheilte die Anweisung Jesus überhaupt nicht befolgt hatte. Das hatte ganz fatale Folgen. Menschlich, habe ich ja schon gesagt, war das sehr verständlich, dass er so reagiert hat, aber hat nun mal gegen das Gebot Moses verstoßen. Er hat das nicht gemacht, was Jesus von ihm verlangt hatte. Und letztendlich ist dann auf einmal das Gerücht rumgegangen, dass Jesus der Wunderheiler da war, aber die Priester, die waren noch nicht so recht überzeugt. Die haben gedacht, naja, vielleicht, wer weiß, was das für ein Okkultist ist oder Zauberer oder was auch immer. Und es war nicht offiziell bestätigt. Und dann war das auf einmal so eine unglückliche Situation und man wusste jetzt nicht genau, wie soll man jetzt mit diesem Jesus verfahren. Und im weiteren Brief, ich meine, das ist im ersten Kapitel im Markus-Evangelium, ne, dürft ihr nicht vergessen. Im weiteren Verlauf sehen wir, dass dann die Spannung mit den Priestern immer stärker wird und immer angespannter wird. Und am Ende wissen wir, dass sie ihn dann letztendlich ans Kreuz genagelt haben. Es war noch nicht offiziell bestätigt, aber die Gerüchteküche brodelte. Und Jesus war auf einmal in aller Munde und alle Leute wollten sehen, wer dieser Jesus ist. Aber statt dort sich in dem Ruhm der Leute zu sonnen, tauscht Jesus den Platz mit dem Aussätzigen. Er geht in die Wildnis und da kommen nur noch die Harten hin sozusagen. Die Gruppe verkleinert sich wieder ein bisschen und da kommen nur noch die hin, die es wirklich ganz genau wissen wollen. Da kommen nicht die Schaulustigen hin, vielleicht auch unter anderem, aber da kommen eher die hin, die sehr großes Interesse an Jesus, der Person Jesu Christi haben. Aber natürlich waren da auch irgendwelche Leute, die wollten da gucken, was ist das für einer, der Aussätzige heilen kann. Ja, dann kommen wir mal langsam zur Anwendung. Ich möchte ein bisschen mehr Zeit heute auf die Anwendung machen, weil der Text ist, sage ich mal, sehr einfach, sehr eindrücklich und sehr verständlich. Aber bei der Anwendung gibt es viel Spielraum. Genau, und wenn wir uns vorstellen würden, ja okay, Aussatz hat vielleicht keiner von uns, vielleicht erinnern wir uns jetzt ein bisschen mit Corona ein bisschen daran, ne, dass wir halt in Quarantäne müssen und solche Sachen, aber ich glaub mir, Aussatz war was anderes. Das war ein bisschen schlimmer als das, was wir mit die meisten mit Corona erleben. Vielleicht bei manchen schon schlimmer, ich weiß es nicht, aber das, was die Aussätzigen hatten, das war wirklich ein Leben auf Raten. Die haben quasi schon von Anfang an dem Tod in die Augen geblickt. Und wie wir Mose gesehen haben, wurden Aussätzige mit Sündern immer wieder gleichgestellt. Also ein Aussätziger war ein Sünder. Und es hieß immer, wer Aussatz hat, der muss gesündigt haben. Es kann gar nicht anders sein. Und es gab nur einen einzigen Weg, um diesen Aussatz loszuwerden. So wie bei Mose damals. Was hat Mose gemacht? Er konnte nicht irgendein Medikament geben, sodass die Leute geheilt wurden vom Aussatz, sondern er musste Gott anflehen und Gott um Hilfe bitten. Und das hat dieser Aussätzige offensichtlich verstanden. Alleine kann er nicht mehr gesund werden, nur mit Gottes Hilfe. Und so ist es auch bei einem Sünder. Ein Sünder kann sich nicht alleine von seiner Sünde reinwaschen. Ein Sünder kann nicht einfach versuchen, den Fleck wegzuwischen, sondern muss zu Jesus kommen und sich von Jesus heilen lassen. Das gilt aber nicht nur für Ungläubige, die zu Jesus kommen sollen, sondern auch für Christen, die lange Zeit im Glauben sind, die reingewaschen sind und die immer wieder gucken müssen, wie die Sünde sich in ihrem Leben widerspiegelt. Ich hatte jetzt die letzten Tage, waren wir bei uns in der Gemeinde, haben da gearbeitet, haben den Raum ein bisschen renoviert, damit er genutzt werden kann für Leute, ich weiß nicht, für Kinderstunden oder für Übernachtungsgäste, provisorisch und so. Und da habe ich mit einem jungen Bruder geredet, der kürzlich erst zum Glauben gekommen ist. Und der sagt, ja, ich habe hier geholfen, hier beim Päckchen packen, bei der Flüchtlingshilfe und so. Und ich dachte so, ob das überhaupt notwendig ist, braucht man das überhaupt, muss man das überhaupt machen? Kann sich doch irgendwer da um die kümmern, warum muss ich das denn machen und so. Und hat so diese Gedanken gehabt und hat so gemerkt, dass das so eine Spirale ist, die ihn so ein bisschen gelähmt hat oder die ihn so ein bisschen blockiert hat. Und ich dachte nur bei mir, Mensch, der ist ja so ehrlich, ne? Der redet über die Sünde schon ganz in Gedanken, wo es nur ganz am Aufkeimen ist, da fängt er schon an, darüber zu reden. Ne? Und wie oft erwische ich mich selber dabei und sage dann, ja, ich kriege das schon irgendwie in den Griff, ich sortiere das wieder neu und dann mache ich wieder weiter. Aber ehrlich gesagt hatte ich dieselben Gedanken wie dieser junge Bruder, der erst vor kurzem bekehrt ist. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wozu sollen wir das machen? Muss ich das machen? Können wir nicht jemand anderen diese ganze Arbeit irgendwie abwälzen und so weiter? Und es ist echt interessant, wie Sünde ganz, ganz, ganz klein anfängt. Ein Gedanke, eine Idee, ein falscher Blick, ein falsches, so ein bisschen falsch und schon auf einmal ist wie ein kleiner Stein, der eine Lawine ins Rollen bringt. Und so war das auch beim Aussätzigen. Am Anfang war das so ein ganz kleiner Fleck. Auf einmal war sein ganzer Körper übersät mit Aussatz. Auf einmal war er hoch ansteckend und durfte niemanden mehr berühren. Und so ist es auch mit der Sünde. Wir Menschen sind alle mit diesem Aussatz der Sünde befallen. Und auch Christen sind nicht davor gefeit, nachdem sie geheilt wurden vom Aussatz der Sünde, immer wieder damit zu kämpfen. Und ich habe aufgeschrieben so ein paar Punkte links, was die Sünde alles bewirkt und rechts so ein paar Fragen dazu. Also Sünde verhält sich genauso wie Aussatz. Erst ganz klein und dann wirkt sie sich immer weiter aus auf unsere Familie, auf unsere Ehepartner, auf unsere Kinder, auf unsere Eltern, auf unsere Verwandten, manchmal auf die ganze Gemeinde, auf eine ganze Stadt, auf ein ganzes Land, auf eine ganze Gesellschaft. Auf einmal ist die ganze Welt durchseucht mit Sünde. Wenn man überlegt, das erste Gebot, das übertreten wurde, war ganz einfach. Ist nicht von dieser Frucht. Es war ein ganz einfaches Gebot. Und weil das nicht gemacht wurde, haben schon die Kinder von Adam und Eva angefangen, sich gegenseitig zu ermorden. Das war schon in der nächsten Generation, hat das so ausgewuchert, ausgeufert. Und heutzutage sehen wir das genauso. Ne? Leute schießen sich gegenseitig ab, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Aus menschlicher Sicht kaum zu verstehen, oder aus christlicher Sicht. Ne? Wir können das nicht verstehen, aber wir können versuchen, dem irgendwie entgegenzuwirken. Und Sünde hat die Eigenschaft, sich immer auszubreiten. Wenn ich Sünde nicht ausradiere, wird sich Sünde immer multiplizieren. Sie wird sich ausbreiten. Sünde ist quasi, entweder sie breitet sich aus oder man muss sie samt Wurzel rausreißen. Und Sünde führt immer in die Isolation, in Quarantäne kann man sagen. Je mehr wir sündigen, desto weniger wollen Leute mit uns zu tun haben. Das gilt sogar in der deutschen normalen Gesetzessprechung. Ne? Wenn du anfängst zu morden, zu stehlen, zu klauen, ja okay, das vielleicht noch nicht mit ganz schweren Strafen, aber mit Mord und so weiter, dann kommst du ins Gefängnis, wirst isoliert. Ne? Keiner will dann mit dir was zu tun haben, alle haben Angst vor dir. Ne? Aber es beginnt doch mit kleinen Sachen. Wenn man Sünde lebt, dann ist man nicht so sympathisch. Die Leute, man wirkt dann viel egoistischer. Die Leute wollen dann nicht mit den Leuten zu tun haben. Und Sünde führt letztendlich immer in die Isolation. Auf die eine oder andere Art und Weise. Auf einmal wollen Ehepartner nichts miteinander zu tun, die sich ganz voller Hoffnung das Ja-Wort geschworen haben, bis dass der Tod sie scheidet und so weiter. Und auf einmal kommt Sünde in ihr Leben. Und schaukelt sich so weit auf, dass beide nichts miteinander zu tun haben wollen, dass sie sich voneinander trennen. Wie traurig ist das denn? Aber Gott kann uns frei machen. Und letzten Endes trennt Sünde uns immer von Gott. Und das ist eigentlich das wahre Problem von Sünde. Und deswegen müssen wir mit Sünde sehr ernst umgehen und sehr genau schauen, was das ist, wie sie sich in unserem Leben auswirkt, und müssen damit immer ganz klar aufräumen in unserem Leben. Egal wie lange du gläubig bist, du musst immer auf der Hut sein, dass du nicht vom Aussatz der Sünde befallen wirst. Denn Sünde trennt uns von Gott. Und je weiter wir uns von Gott entfernen, desto leiser redet Gott auf einmal in unser Leben hinein. Desto mehr sind wir auf uns selbst gestellt. Desto mehr müssen wir mit unserer eigenen Anstrengung versuchen, die Dinge zu machen, zu regeln, zu tun. Ne? Wir versuchen aus eigener Kraft unsere Ehe zu retten. Das funktioniert nicht. Nur mit Gottes Hilfe. Denn meistens muss Gott uns erstmal die Augen öffnen für unsere eigene Sündhaftigkeit. Muss uns zeigen, dass wir vom Aussatz der Sünde befallen sind. Und getrennt von Gott sind wir dem Teufel schutzlos ausgeliefert. Er kann mit uns machen, was er will. Ohne Gottes Hilfe haben wir ihm nichts entgegenzubieten. So wie Hiob, wie wir das von Hiob gehört haben, da hat auf einmal die Frau gesagt, sag dich doch von Gott los und lass, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Ne? Aber Hiob hat gesagt, nein, ich werde Gott treu bleiben. Wenn er mich mit Gutem beschenkt, warum soll ich auch nicht das andere annehmen von Gott? Er hat letztendlich die Kontrolle über alles und er kann mich auch wieder gesund machen, was er ja letztendlich dann auch getan hat. Gott kann uns immer wieder helfen, aber wir müssen ihm allein vertrauen. Nicht auf unseren eigenen Verstand, wie es in Sprüche steht oder in Jesaja. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich allein auf Gott und seine Hilfe. Wir können mit unserem Verstand nicht die Krise in der Ukraine lösen. Das können wir nicht machen. Aber Gott hat irgendein Ziel damit. Wir wissen nicht, welches. Aber ich glaube, in dieser letzten Woche sind mehr Leute zum Glauben gekommen, als in den letzten 10 Jahren. Vermute ich mal, aber das ist jetzt so eine steile These, sage ich mal. Aber viele Leute kommen jetzt gemeinsam mit Christen, ich habe auch schon von welchen gehört, die in der Gemeinde einen Schutzbunker haben und sitzen in der Gemeinde, Gläubige und Ungläubige, im Keller zusammen und können nicht da raus. Hey, beste Zeit zum Evangelisieren, oder nicht? Und viele Gemeinden in Deutschland öffnen die Türen, Tore und kümmern sich um die Flüchtlinge und nehmen sie auf hier in Deutschland. Und viele von ihnen haben noch nie was von Jesus gehört. Und lasst uns doch die Gelegenheit nutzen, sie nicht nur mit Brot abzuspeisen, sondern auch ihnen geistliche Speise mit anzubieten. Wie Waldemar schon gesagt hat, ne, dass Leute sind sehr traumatisiert, sie haben schwere Sachen erlebt. Und ohne Gottes Hilfe ist es sehr schwer, solche Sachen überhaupt zu verarbeiten. Da können wir gleich auch versuchen, seelsorgerlich tätig zu werden. Und Sünde trennt uns nicht nur von Gott, Sünde trennt uns nicht voneinander, sondern, wie ich schon gesagt habe, Sünde breitet sich aus und sie ist hoch ansteckend. Keiner von euch will bestimmt, dass eure Kinder Egoisten werden, oder? Aber das meistens, ich meine, die sind von Natur aus schon so, aber oft lernen sie das ganz gut bei den Eltern. Das sehen wir bei unseren Kindern, dann dachte ich mir, meine Güte, ey, also irgendwie macht er mir alles nach, ne? Und man muss dann als Eltern, muss man sich sehr, sehr stark halt immer wieder, ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ja, kein Wunder, dass meine Kinder so sind, weil ich habe es ihnen ja so vorgelebt, ne? Also, wenn ich dann lieblos mit meinen Kindern rede und sie reden dann auch so mit mir und dann sage ich, hey, das geht aber so nicht, ne? Und dann irgendwann sagen die Kinder, wenn die Eltern sind, sagen, das hast du selber so, so hast du mit mir geredet, jetzt rede ich so mit dir, ne? Oder so verschiedene Sachen, dass irgendwann kommt der Boomerang wieder zurück, ne? So wie es in den Wald schallt, so kommt es auch wieder zurück. Aber Gott möchte diesen Kreislauf unterbrechen und möchte, dass wir nicht so machen, wie wir das vielleicht bei unseren Eltern erfahren haben, also wenn wir negative Erfahrungen aus der Kindheit haben, sondern dass wir mit Gottes Hilfe versuchen, es besser zu machen, dass wir aufräumen mit der Sünde. Und letzten Endes führt Sünde sogar zum Tod. Ja, und ich sagte schon, es gibt nur einen einzigen Weg, die Sünde loszuwerden. Bei der Bekehrung, die meisten Christen wissen das, da ist es ja ganz offensichtlich, da muss man Buße tun, Gott um Vergebung bitten und Gott bitten, dass er mich reinigt, mir hilft und so weiter. Aber im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl, dass Christen vergessen, Buße zu tun oder Gott um Vergebung zu bitten. Sie leben so in den Tag hinein und ich versuche das mal jetzt an diesen paar Fragen festzumachen. Wann hast du das letzte Mal deine Sünden bekannt? Vor Gott oder vor anderen Menschen, gegen die du gesündigt hast? Und wann hast du das letzte Mal um Vergebung gebeten? Und wann hast du das letzte Mal gesündigt? So, jetzt überleg mal, wann habt ihr gesündigt? Heute, gestern oder vorgestern? Und habt ihr in dieser Zwischenzeit Gott um Vergebung gebeten oder denjenigen, an dem ihr gesündigt habt? Ich erwische mich ganz oft dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht seid ihr konsequenter und ein bisschen disziplinierter als ich. Aber ich erwische mich ganz oft dabei. Ich verlange von anderen Leuten, dass sie sich bei mir entschuldigen, also bei meinen Kindern oder auch bei anderen. Dann sage ich hier, das war falsch. Und dann will man das aufräumen. Aber ich selber, mir fällt es schwer, meinen eigenen Balken zu erkennen. Sozusagen. Mein Aussatz, ich will ihn nicht wahrhaben. Ich will nicht sagen, das ist noch kein Problem, das geht bestimmt von alleine wieder weg. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Sünde ist wie ein Geschwür, das breitet sich aus. Wir müssen wirklich sehr konsequent mit Sünde umgehen, sehr chirurgisch, präzise die Sünde aus unserem Leben entfernen, ohne dass halt bei anderen Leuten, dass andere Leute verurteilt werden oder kritisiert werden und dann nicht, dass wir dann sagen, ja, ich habe das jetzt bei mir im Leben im Griff und dann fange ich an, bei anderen Leuten zu sagen, ja, guck mal, was weiß ich, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen, dann gehe ich zu allen Leuten und sage, hier, das geht aber nicht, ne? Und laufe dann rum wie ein kleiner Pharisäer und versuche dann andere Leute davon wegzubringen. Nein, auch die anderen Leute müssen denselben Prozess durchmachen wie wir. Wir müssen erstmal erkennen, dass wir mit Sünde behaftet sind. Wir müssen zum Kreuz kommen und Jesus um Vergebung bitten und wir müssen zu den Menschen gehen, gegen die wir gesündigt haben, damit wir von diesem Aussatz der Sünde befreit werden. Wir müssen wirklich konsequent sein und sehr rigoros damit umgehen. Wenn wir erkennen, dass schlechte Gewohnheiten die Familie negativ beeinflussen, dann müssen wir versuchen, diese schlechten Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Wenn man zum Beispiel irgendwie morgens nicht richtig aus dem Bett kommt und nicht schafft, Bibel zu lesen und so weiter, weil man abends irgendwas zu lange gemacht hat, dann muss man dann vielleicht versuchen, konsequenter zu sein, abends pünktlich schlafen zu gehen und dann kann man vielleicht morgens aufstehen und gemeinsam mit seiner Tochter in der Bibel lesen. Auch das gelingt mir nicht immer, aber ich habe erfahren, wie viel Freude da drin liegt, das zu tun, was Gott einem sagt, was wir tun sollen. Ne? In der Bibel steht ganz klar, und ich liebe diese Verse, da steht, dass wir, wo du stehst, wo du gehst, wenn du aufstehst, wenn du dich hinsetzt und wenn du dich hinlegst, sollst du deinen Kindern über Gott erzählen und über die Wunder, die er tut. Also im Volk Israel hieß es damals, aber wir erleben ja heute auch Wunder, wie Gott sie tut. Und das müssen wir unseren Kindern erzählen. Und dann muss man unsere Kinder gar nicht mehr dazu auffordern, dass sie Werbung machen für eine Hilfsaktion für Ukraine oder wie auch immer. Dann schnappen die sich selber auf einmal Zettel. Unsere Tochter hat das gemacht, vom BCM, dieses Anweisungsblatt. Und ist dann in die Schule marschiert, hat die Schulleiterin gefragt, kann ich das hier verteilen? Unsere Gemeinde will Leuten in der Ukraine helfen. Und die Leute haben das begeistert aufgenommen und sie war so positiv überrascht, ne, dass das, und das war so selbstverständlich und keiner musste sie dazu überreden. Und ich freue mich einfach zu sehen, wenn Kinder dann aufwachsen und dann auch Gott nachfolgen und Gott dienen. Aber das können sie nur machen, wenn sie vorbildliche Eltern haben. Ich meine, Gott kann auch Kinder zu sich ziehen, wenn die Eltern ungläubig sind, haben wir auch schon alles erlebt. Aber wie viel leichter ist es, wenn die Eltern ein authentisches, ehrliches Christsein vorleben und nicht immer so tun, als ob sie keinen Aussatz haben, keine Sünde in ihrem Leben. Sie müssen nie um Vergebung bitten, aber von den Kindern wird das immer wieder verlangt. Oder von anderen Menschen erwartet man einen hohen moralischen Standard und selber ist man manchmal, lässt man mal eine ungerade Zahl gerade sein oder wie auch immer. Ja, ich komme zum Schluss und wir müssen Gottes Anweisungen, alle Anweisungen, nicht nur die, die uns gefallen, die, die uns leicht fallen, an alle Anweisungen müssen wir befolgen. Und ich freue mich, dass viele der Anweisungen folgen, liebe deine Nächsten, indem sie sich um irgendwelche Leute kümmern, die sie überhaupt nicht kennen. Das habe ich vorhin gehört von den Zeugnissen und das ist einfach schön zu sehen, wie Leute bereit sind zu sagen, hey, ich helfe denen. Vielleicht nutzt das einer von denen aus, kann sein, weiß ich nicht. Aber Gott guckt nicht auf das quasi, auf das, was getan wird, sondern auf die Art und Weise, wie wir das tun. Machst du das mit der richtigen Herzenshaltung, wird es früher oder später auf jeden Fall eine Frucht bringen. Es wird ein gutes Resultat bringen und Jesus kann letztendlich hoffentlich verherrlicht werden. Vielleicht kommt jemand dadurch zum Glauben. Vielleicht bekehrt sich jemand und lernt diesen wunderbaren und Herrn und Erlöser kennen, den auch wir kennengelernt haben. Wünscht ihr nicht auch anderen Leuten, dass sie von dem Aussatz ihrer Sünde befreit wurden, wie ihr bei eurer Bekehrung? Diese Gelegenheit haben wir jetzt, anderen Leuten davon zu erzählen. Und es ist einfach ein Privileg, Jesus nachzufolgen. Und es sollte uns wert sein, dass wir Opfer dafür bringen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr sagt, obwohl so viel Arbeit ansteht, wollen wir uns zum Gebet treffen. Und das heißt nicht, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, sondern das heißt, dass das, was ihr gemacht habt, schon sehr gut war. Ne? Wenn wir uns zum Gebet treffen, was Besseres können wir gar nicht machen, weil wir wissen gar nicht, wo wir die richtigen Prioritäten setzen sollen, wo wir überhaupt anfangen sollen. Das sind Millionen von Menschen, die Hilfe brauchen. Wo willst du anfangen? Wo willst du aufhören? Du kannst dich kaputt arbeiten. Aber wenn wir beten, kann Gott uns helfen, die Prioritäten zu sortieren, an der genau der richtigen Stelle zum Einsatz kommen, wo es gerade am nötigsten ist. Vernachlässigt trotz all der Arbeit euer Bibelstudium nicht. Denn durch die Bibel, wie das Lied, was wir vorhin vor der Predigt gehört haben, redet Gott zu uns Menschen. Er ist nicht weit weg. Er ist hier. Und er spricht zu dir und zu mir. Lass dich durch sein Wort verändern. Und letzten Endes steht auch in der Bibel, dass wir uns in der Gemeinde engagieren, dass wir nicht nur einfach Gäste sind, sondern dass wir Mitarbeiter sind. Wir Christen müssen, also sind verpflichtet, in der Gemeinde Jesu Christi mitzuarbeiten. Und wir müssen Christus immer wieder erlauben, an unserem Charakter zu arbeiten. Und das passiert nicht in der Isolation, sondern das passiert im Miteinanderarbeiten oder in der Ehe. Und überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, da kann Gott an unserem Charakter arbeiten. Da kann Gott uns demütiger machen, geduldiger machen, barmherziger machen. Da kann Gott uns formen, wie ein Diamant, der einen Feinschliff bekommt. Und wenn wir miteinander beten, dann sollten wir auch ehrlich sein und uns schlechte Gewohnheiten oder Sünden, die bei uns im Leben immer wieder zum Vorschein kommen, bekennen. Und dass wir füreinander beten und sagen, hey, bete doch für mich, es fällt mir schwer, fleißig zu sein. Ich entspanne mich gern oder ich will lieber weniger machen, will mich lieber erholen und was auch immer. Bete doch für mich, dass ich fleißig werde oder dass ich nicht so geizig bin, dass ich großzügiger bin, dass ich spenden kann, dass ich gastfreundlicher werde. Oder all die anderen Sachen wie Drogen, Fernsehen, Zigaretten, Alkohol und was nicht alles, was uns davon abhält, zu beten, Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu pflegen und so weiter. Versucht diese Sünden in eurem Leben zu identifizieren und zu eliminieren. Aber bitte nicht alleine, sondern mit Jesu Hilfe. Denn Jesus will euch frei machen von der Sünde, von der Macht der Sünde, von der Macht des Teufels. Und wir haben ja gehört, Gott ist stärker als der Teufel. Und der Teufel muss Gott um Erlaubnis bitten, wenn er eine Kleinigkeit irgendwo machen möchte. Und deswegen dürfen wir unseren Gott, unseren Herrn Jesus Christus immer wieder im Gebet anflehen, dass er uns die Augen öffnet, dass wir überhaupt unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen, dass wir sie bekennen und dass wir die dann letztendlich vor dem Kreuz beseitigen. Dass wir unser Kleid mit dem Kleid Jesu Christi tauschen. Unser blutverschmiertes Gewand legen wir ab und Jesus gibt uns sein reines, heiliges, strahlend weißes Gewand und wir dürfen dann wieder in die Gemeinschaft zu Gott kommen und ungetrübte Gemeinschaft haben und uns daran freuen. Amen.